Es werde Licht, heißt es im ersten Schöpfungsbericht in der Bibel, ganz am Anfang, dritter Vers, erstes Kapitel. Und im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, im letzten Kapitel, im Kapitel 22, da wird von Jesus Christus, dem hellen Morgenstern, gesprochen. Auch Petrus nimmt in seinem zweiten Brief darauf Bezug und er sagt, dass dieser Morgenstern auch in unseren Herzen aufgehen und Licht verbreiten kann, wenn wir uns diesem Jesus zuwenden, so wie wir es gerade gesungen haben. Die Bibel, man kann sagen, ein Buch über Licht und Finsternis. Wer will, der kann unzählige Verse und Geschichten in der Bibel finden, wo es um das Licht geht oder eben auch um die Finsternis. Zum Beispiel das Volk Israel, das im Finstern sitzt, aber über dem dann das Licht, die Herrlichkeit des Herrn aufgeht. Eine weihnachtliche Verheißung, die wir jedes Jahr hören. Und Jesus Christus, der von sich selbst als dem Licht der Welt, als dem Licht für die Welt spricht, dem nachzufolgen sich lohnt. Und wir alle kennen die Geschichte von Paulus, der selbst von diesem Licht, in der Apostelgeschichte steht, heller als die Sonne, so beschreibt er es selbst, getroffen wurde auf dem Weg nach Damaskus, und der dann alle seine Zuhörer, Juden wie Nichtjuden, gelehrt hat, dass genau dieses Licht jedes Menschenleben hell machen kann, vom Bösen befreien und ewige Erlösung schenken kann. Und gerade bei Paulus sehen wir, wie tiefgreifend ja solch eine Veränderung von der Finsternis zum Licht sein kann. Sein Leben erfährt wirklich eine Kehrtwende von 180 Grad. Er, ein strenger Pharisäer, einer, der auf das Einhalten der Gesetze und Gebote geachtet hat, der dann aber die Anhänger des neuen Glaubens, also die, die sich zu Jesus Christus gehalten haben, bis aufs Letzte verfolgt hat, der wird wie von einem Blitz getroffen. Er wird gestört von einem hellen, gleißenden Licht und er hört Jesu Stimme, die ihn zur Umkehr ruft, die ihn mitten ins Herz trifft und ihn auch seiner eigenen religiösen Heuchelei überführt. Paulus kehrte um von der Finsternis zum Licht. Ihm war klar, dass so, wie er bisher gelebt hat, alles Trug und Schein war, dass all das, wofür er bisher gekämpft hat, keinen Bestand hat vor Gottes Angesicht. Und natürlich steht die Frage da, was ist mit uns, was ist mit dir, was ist mit ihnen? Gibt es noch Finsternis in unserem eigenen Leben? Gibt es Finsternis in unserem Land, in unserer Welt? Ist es eigentlich überhaupt noch nötig, auf Jesus Christus, das Licht der Welt, hinzuweisen? Ich meine, hier in Deutschland, hier in Oberzhausen, geht es uns nicht gut? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Ist die Finsternis wirklich so groß, dass wir Jesus bräuchten? Bei uns gibt es keinen Krieg, den Krieg gibt es anderswo. Hunger? Nicht bei uns, auch anderswo. Gewalt und Leid? Nicht bei uns. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, es ist leicht und verführerisch, in einem wohlhabenden Staat, wie der, in dem wir leben, sich bequem einzurichten und zu denken, ich habe alles. Was brauche ich, diesen Jesus noch? In meinem Leben gibt es keine Finsternis, zumindest keine große. In meinem Leben scheint die Sonne, es geht mir gut. Aber stimmt das wirklich? Sind wir ehrlich zu uns selbst, wenn wir so denken? Kenne ich nicht auch Ehen, wo Mann und Frau nicht mehr zueinander finden, weil sie sich auseinandergelebt haben oder weil der eine das Vertrauen des anderen missbraucht hat? Gibt es nicht Finsternisse, weil Wünsche und Sehnsüchte unerfüllt bleiben, weil die Leere im Inneren nicht ausgefüllt wird? Gibt es nicht Kinder in unserem Land, deren Eltern keine Zeit, keine Liebe und auch keine Geduld mit ihnen haben? Gibt es nicht auch die Menschen in unserem Land, die wenig Geld haben und für die ein Auto, eine Wohnung, eine Arbeit keine Selbstverständlichkeit ist? Sehen wir nicht auch die Dunkelheit, die zum Beispiel Eifersucht und Neid in unseren Familien hervorbringen, wenn zum Beispiel Konflikte zwischen Geschwistern entstehen, die ein ganzes Leben lang nicht aufgelöst werden können, sondern zu Trennung und Funkstille führen? Sehen wir nicht auch die Dunkelheit von sexueller Ausbeutung und Missbrauch und Entwürdigung der von Gott geschaffenen Körperlichkeit des Menschen? Sehen wir nicht die Abhängigkeiten von Wohlstand und Genuss, das unermüdliche Füttern unseres eigenen Egos, damit niemand, auch man selbst nicht, die eigene innere Leere wahrnimmt? Ist es nicht doch so, dass wir lieber zudecken, anstatt aufdecken? Dass wir viel schneller ausbrennen, als beständig zu leuchten? Ist es nicht so, dass wir uns lieber verstecken, anstatt uns zu zeigen als Christen in dieser Welt? Jesus fordert genau das Gegenteil. Er sagt, und das ist der Predigttext von heute, in der Bergpredigt im Matthäusevangelium: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel dafür preisen. Ich möchte 4 Punkte benennen, wozu Jesus uns in der Nachfolge aufruft. Der erste Punkt ist, wir sollen leuchten anstatt scheinen. Also leuchten ist etwas anderes als scheinen. Wer leuchtet, der leuchtet von innen heraus. Der verfügt über eine Lichtquelle. Wer aber scheint, der wird vielleicht angeleuchtet, sodass er im Licht steht. Aber sobald der Schein nicht mehr auf einen fällt, wird es dunkel. Wir können das mit einer Taschenlampe erklären. Ich kann Sie alle mit der Taschenlampe anleuchten, dann erscheinen Sie im hellen Licht. Aber wenn ich die Taschenlampe ausmache, dann ist auch das Licht weg und Sie selbst stehen auch im Dunkeln. In der Umgangssprache wird das deutlich, wenn wir sagen, es scheint so. Also da schwingt ein gewisser Zweifel mit. Wir wissen nicht genau, ob das, was wir sehen, auch die Wirklichkeit, die Realität ist, ob das Bestand hat. Und manchmal müssen wir dann leider auch feststellen, der Schein trügt. Interessant ist, dass Jesus in seiner Bergpredigt, aus der der Predigttext ja stammt, die Pharisäer genau für solch ein Scheinen rügt. Er sagt: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Also die stellen sich in die Öffentlichkeit ins Licht, damit sie gesehen werden. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Nämlich das Ansehen bei den Menschen, und dieses Ansehen bei den Menschen ist vergänglich. Und wenn Jesus dann später sagt, wie wir es gerade gehört haben, lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, dann meint er damit nicht das, was die Pharisäer machen, sondern er meint ein Leuchten von innen heraus. Also mit der Quelle in der Hand, wie mit der Taschenlampe, aber besser noch nicht in der Hand, sondern mit der Quelle im Herzen. Die Pharisäer taten vieles äußerlich. Sie stellten sich ins Licht, um zu scheinen vor den Menschen. Sie wollten das Ansehen und die Ehre bei den Menschen. Aber Jesus sah, dass dieser Schein trügerisch war, dass der keinen Bestand hatte, weil die Quelle, die Lichtquelle in ihren Herzen gefehlt hat. Ihre Herzen waren finster. Dort regierte Neid, Eifersucht, der Drang nach Macht, der Egoismus. Wenn Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dann sagt er das nicht, damit wir dasselbe tun wie die Pharisäer. Wir sollen eben nicht versuchen, etwas zu sein, was wir nicht sind. Wir sollen keine geistliche Überheblichkeit an den Tag legen, so nach dem Motto, ich habe den wahren Sinn des Lebens gefunden, den du erst noch finden musst. Genau dieses Verhalten hat er bei den Pharisäern kritisiert. Zu ihnen meinte er, ihr denkt, ihr leuchtet, aber ihr scheint nur. Da ist nichts hinter dem Schein, keine Quelle. Das, was ihr tut, ist kein leuchtendes, helles Licht, sondern das ist nur frommer Schein. Und wenn solch ein frommer Schein in die Dunkelheit kommt, wird er direkt verschluckt von der Finsternis. Da ist keine Eigenkraft der Strahlung. Ihr verfügt nicht über die Quelle des Lichts in euch. Ihr habt keinen Kontakt zu der Stromquelle. Wenn ihr aber Kontakt zu der Stromquelle habt, zu Jesus Christus, der sagt, ich bin das Licht für die Welt, Dann werdet ihr ganz von selbst leuchten, wenn dieser Jesus, dieses Licht, in euch lebt. Dann sind die guten Werke, die ihr tut, keine Anstrengung mehr, um etwas vor den Leuten darzustellen, sondern sie sind ein Selbstläufer. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt, worum es Jesus geht. Er sagt zu den Jüngern, zu denen, die ihm glauben und nachfolgen: Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wir dürfen leuchten, ohne auszubrennen. Eure guten Werke werden ganz von selbst leuchten, weil sie aus meiner Kraft getan werden. Und dann werden sie nämlich auch auf den Ursprung, auf die Quelle hinweisen, auf Jesus Christus, auf Gott selbst, den Schöpfer. Und es gibt so viele Verheißungen in der Bibel, die genau das ausdrücken. Wenn du erfüllt bist mit dem Geist Gottes, dann werden, so heißt es, Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Das kann nur der Fall sein, wenn da auch die Quelle in uns ist. Ohne Quelle kann kein Wasser unaufhörlich fließen. Und es werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, nicht weil wir das aus eigener Kraft tun, sondern weil das das Wesen Gottes ist. Gottes Liebe fließt unaufhörlich. Sie ist wie eine Quelle, der es nie an Wasser mangelt. Und wenn du mit der Stromquelle verbunden bist, dann wirst du selbst leuchten wie eine aufgehende Sonne. Das lesen wir im Buch Richter. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das wird man einfach sehen, dass dein Leben von Gottes Liebe verändert und erhellt und erleuchtet wird. Wenn du dich aus dem Wort Gottes ernährst, wenn du es täglich liest, wenn du ihm viel Raum gibst in deinem Herzen und in deinen Gedanken, dann wird auch der Weg, den du gehst, hell erleuchtet. Und dann kannst du gleichsam den Weg auch für andere hell machen. Wir alle kennen den Vers: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Licht selbst, das in unserem Herzen, in unserem Leben leuchtet, wird die Menschen zu der Quelle hinziehen, wird sie zu Jesus Christus selbst hinziehen. Und nur wer mit der Quelle in Verbindung bleibt, der bleibt auch rein und hell und leuchtet wie die Sonne. Nur derjenige hat Kraft wie das Salz, hat Energie wie eine Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist. Auszubrennen ist für viele Menschen heute ein Thema in vielen Bereichen. Das mag zum einen daran liegen, dass wir von einer Informationsflut der Medien belagert, ja, ich möchte fast sagen, zugemüllt und bedrängt werden. Und andererseits mag es daran liegen, dass der Mensch generell von klein auf lernt, sich über Leistung zu definieren. Wir klatschen, wenn ein Kleinkind das erste Wort sagt, wenn es krabbelt, wenn es den ersten Schritt tut. Wir wachsen auf mit dem Gefühl, dass Leistung belohnt wird. Als Kind und Jugendlicher funktioniert das noch ganz gut, weil wir ganz automatisch viele Dinge lernen. Aber sobald da Dinge sind, die sich nicht mehr so einfach lernen lassen, und wenn der Applaus ausbleibt, wenn sich die Leistung vielleicht sogar in Niederlagen und Versagen umkehrt, dann wird es dunkel um uns und in uns. Und ich glaube, je älter wir werden, desto schlimmer wird das. Denn die körperlichen und geistigen Kräfte lassen natürlich nach. Und da dann auf einmal umzuschalten und zu begreifen, ich muss gar nichts leisten, um von Gott geliebt zu sein, das ist nicht so einfach. Und ich glaube fast, dass das eine lebenslange Übung ist, daran zu glauben und darauf zu vertrauen, dass wir geliebt sind von Gott, so wie wir sind. Und ich glaube auch, dass das das Beste ist, was Eltern an ihre Kinder, Großeltern an ihre Enkelkinder weitergeben können. Dieses Gefühl, du bist geliebt, so wie du bist. Du bist willkommen, so wie du bist. Darum glaube ich es, liebe Gemeinde, ist es wichtig, diese einfache und doch gleichzeitig so schwierige Wahrheit täglich neu einzuüben. Gottes Liebe anzunehmen, sich mit dieser Liebe erfüllen zu lassen, um sie auch an andere weiterzugeben. Immer in Kontakt mit der Quelle zu bleiben, um von innen heraus zu leuchten, um nicht in die Gefahr zu kommen, etwas nur zum Schein zu tun als Christ. Und dass wir nicht leuchten aus eigener Kraft und um der eigenen Ehre willen, sondern aus dem Überfluss der Gnade Gottes heraus, ihm zur Ehre, dann wird das Leben auch leichter und schöner. Und dann ist es auch nicht mehr schwer, sich zu zeigen, anstatt sich zu verstecken. Das ist der dritte Punkt. Wenn heute Menschen sich in der Öffentlichkeit zeigen, dann meistens nur, weil sie etwas vorzuweisen haben. Das ist das, womit wir aufwachsen. Menschen zeigen sich gerne, wenn sie eine gute Stellung im Beruf haben, wenn sie sich etwas erarbeitet haben, wenn sie tolle und erfolgreiche Kinder haben, wenn alles perfekt scheint. Betonung auf scheint. Das, was Jesus seinen Jüngern und somit auch uns verheißt mit seinen Worten, ist Folgendes. Man zündet nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. Mit anderen Worten, wenn du zu Gott gehörst, wenn du aus seiner Kraft lebst, also aus der Quelle heraus leuchtest und wenn du dich auf seine Liebe verlässt, dann brauchst du dieses Licht nicht zu verstecken. Du selbst brauchst dich nicht zu verstecken. Du kannst so sein, wie du bist. Du kannst Ja sagen zu dir selbst. Und du darfst auch Fehler machen. Du darfst unvollkommen sein. Du musst dich trotzdem nicht verstecken. Du musst keine Angst haben, dass das Licht, was du bist, dass das nicht reicht, um den Raum zu erhellen. Du musst keine Angst haben, dass ein anderer vielleicht ein größeres Licht hinstellt und dein Licht nur noch mickrig ausschaut. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du dein Licht auf einen Leuchter stellst, dass andere es auslöschen, beurteilen und verurteilen. Aber du sollst dein Licht, von dem du dich nährst, auch nicht nur für dich alleine haben und es unter einen Eimer oder ein Gefäß stellen. Trotzdem ist es so, dass wir unser Licht gerne, unsere Lampe gerne hin und wieder zumindest unter einen Eimer stellen. Manchmal denken wir, es reicht doch, wenn ich weiß, was mir gut tut, dass es mir hilft, wenn ich bete, dass mich Bibelworte ermutigen. Es reicht, wenn ich weiß, dass ich an Jesus glaube. Paulus ruft uns zu und sagt, betrügt euch nicht selbst. Seid nicht nur Hörer des Worts, sondern auch Täter. Lebt das, was ihr glaubt. Ich denke da zum Beispiel an Zachäus, der sich ja auch auf einem Baum versteckt hat, sicherlich einerseits, weil er klein war und Jesus sehen wollte, aber andererseits sicher auch, weil er sich geschämt hat und wusste, dass er selbst eigentlich nicht würdig ist, um diesem Jesus zu begegnen. Und Jesus holt ihn heraus aus seinem Versteck. Er sagt, Zachäus, du musst dich nicht verstecken. Ich nehme dich an, ich vergebe dir. Und meine Liebe wird dich verändern, so dass du dich deiner selbst nicht mehr schämen musst. Das Gleiche gilt auch für Adam und Eva ganz am Anfang der Bibel, von denen uns erzählt wird, dass nachdem sie gesündigt haben, sie das schlechte Gewissen befallen hat und sie sich verstecken vor Gott. Aber auch Gott sie ruft, nach ihnen sucht und sie herausholt aus ihrem Versteck und ihre Scham bekleidet. Oder die samaritische Frau am Brunnen, die in der Mittagshitze Wasser holt, um niemand anderem begegnen zu müssen. Auch sie versteckt sich gewissermaßen und trifft genau dort, in diesem Raum, wo sie dachte, dass sie dort sicher ist und sie niemand sieht, genau dort trifft sie auf Jesus. Und das Schöne ist, dass alle, die denen Jesus begegnet ist oder die Jesus begegnet sind und denen Gott begegnet ist, wie Adam und Eva, dass sie alle befreit wurden aus ihrem Versteck, aus ihrer Dunkelheit, herausgeholt wurden in die Freiheit, wo die Seele wieder atmen kann, wo das Herz aufgeht, wo das Licht aufgesaugt wird, wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt und wo die Seele wieder gesund wird. Man wird nicht ein komplett neuer Mensch, wenn man von der Finsternis ins Licht kommt. Aber es ändert sich unheimlich viel. Das sehen wir an einem Raum, der dunkel ist. Und wenn wir das Licht anschalten, dann ist das immer noch derselbe Raum mit denselben Möbeln. Und trotzdem sieht der Raum anders aus, wenn er vom Licht erhellt ist. Und wir kennen das auch gerade aus dem Kindesalter oder wir beobachten es bei unseren eigenen Kindern. Ein dunkler Raum macht Angst. Ja, man kann sich gut drin verstecken, aber man fühlt sich nicht wohl. Man fühlt sich erst wohl und befreit und sicher und geborgen, wenn das Licht angeschaltet ist. Der Reiz des Verbotenen lockt den Menschen immer wieder. Aber egal, was es ist, dem wir uns hingeben im Verborgenen, in der Finsternis, wir müssen es dann immer versteckt tun. Wir dürfen und wollen nicht entdeckt werden. Und das kostet ziemlich viel Kraft und Energie. Da ist es kein Wunder, dass wir ausbrennen, weil der Spagat immer größer wird zwischen dem, was wir sozusagen in der Finsternis tun und dem, was sichtbar ist in der Öffentlichkeit. Wie toll das ist, von solchen Abhängigkeiten frei zu sein, sich frei bewegen zu können, keine Angst haben zu müssen, dass da irgendetwas im eigenen Leben aufgedeckt werden könnte. Das ist das Angebot, was Jesus uns macht, das Jesus jedem Menschen macht. Das, was wir aus der Finsternis ins Licht bringen, ist keine Finsternis mehr. Alles, was vor Gottes Augen sichtbar liegt, was wir ihm hinbringen, das ist vom Licht erhellt und das ist vergeben. Und das vierte ist, aufdecken anstatt zudecken. Ich denke, das Verstecken hat auch etwas mit dem Zudecken zu tun. Wir kehren gerne Dinge unter den Teppich, da sieht's ja niemand. Wir lassen uns vom Wohlstand, ja, gewissermaßen einschläfern, wenn wir ehrlich sind. Wir lassen uns zudecken mit unzähligen Bildern aus dem Internet, Fernsehen, Handy und wir decken damit auch die Sehnsucht unserer Seele zu. Manchmal spüren wir das, wenn wir in den Urlaub gehen und auf einmal vieles nicht mehr zur Verfügung steht, weil wir es ja vielleicht auch so wollen, aber viele empfinden dann auch erst einmal eine Leere, einen Raum, der sonst unausgefüllt blieb. Wir lassen Konflikte gerne unbearbeitet. Wir verschließen die Trauer in uns. Wir sprechen unangenehme Dinge nicht an. Wir decken lieber zu, anstatt auf. Aber irgendwann hat selbst der kleinste Staub keinen Platz mehr unter einem Teppich, wo schon alles, ja, verstaubt und zugemüllt ist. Irgendwann ist auch unser Seelenhaus so zugemüllt, dass Konflikte sich gar nicht mehr verdrängen lassen, weil sie nicht mehr hineinpassen in unser Herz. Irgendwann reicht ein kleiner Pieks und die Tränen fließen. Irgendwann platzt das Ventil. Und dann ruft alles nach Licht, nach Ordnung, nach Neuanfang und Freiheit. Dein und mein Leben, das Leben der Menschen in dieser Stadt, das Leben der Menschen in diesem Land hat das Licht und das Salz so dringend nötig. Und umso lauter ertönt der mahnende Ruf Jesu, lasst euch nicht blind machen, lasst euch nichts vortäuschen, lasst euch nichts vormachen und vor allen Dingen macht euch selbst nichts vor. Paulus schreibt, und das gilt auch heute noch so wie damals für die Christen in Ephesus, sie erinnern sich, der Wochenspruch steckt da drin, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Deckt sie auf, vor allen Dingen in eurem eigenen Leben, damit der Strom wieder zum Fließen kommt, damit euer Licht wieder leuchtet. Paulus hat damals, wir lesen es in seinen Briefen, in der Apostelgeschichte, immer nur ein Evangelium zu verkündigen gehabt und das ist heute noch dasselbe. Kehrt um und glaubt an Jesus Christus. Bekehrt euch von eurem eigensüchtigen Leben und lasst euch verändern durch den Geist Gottes. Sucht die Gegenwart Gottes, prüft, was sein Wille ist und handelt danach. Dann werdet ihr Frieden finden, Sinn und Tiefgang, Freude und Erfüllung und nicht zuletzt ewiges Leben. Ich denke, wenn ich zumindest von mir selbst ausgehe, wir vergessen schnell, wie wichtig das Licht ist, weil wir die Dunkelheit nicht mehr so wahrnehmen. Und wenn wir sie wahrnehmen, dann macht sie uns schnell hoffnungslos und handlungsunfähig. Aber genau das ist nicht der Wille Gottes an uns. Gott will, dass wir aufwachen, dass wir handeln, dass wir leuchten, dass wir würzen. Gott will, dass wir umkehren, jeden Tag neu. Dass wir bereit sind, ihn in unserem Leben handeln zu lassen. Wir wünschen uns Veränderung der Welt. Wir wünschen uns, dass Angehörige zum Glauben zu Jesus Christus finden. Aber was tun wir dafür? Manchmal wenig. Manchmal sind wir bequem. Wir sind zufrieden, wenn es uns selbst und unseren Familien gut geht. Und manchmal glauben wir nicht wirklich daran, dass auch wir, jeder für sich mit seinem kleinen Licht, einen Beitrag leisten können, damit es heller wird in unseren Häusern, in unserer Stadt, in unserem Land. Aber die Wahrheit ist, die Welt braucht dieses Licht, dieses Salz. Die Welt braucht Jesus Christus. Die Welt braucht dich und mich. Die Welt braucht jeden von uns als ein Licht, das leuchtet, so wie Jesus Christus gesagt hat. Ihr seid das Licht für die Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.